Vor ein paar Wochen habe ich einen Römerbrief gelesen. Und ich habe so ganz vorne angefangen. Ich dachte, ich lese den mal durch und bin dann gleich am ersten Vers hängen geblieben, weil ich hier an die Taufe denken musste und dachte, das passt super als Einstieg. Im ersten Vers des ersten Kapitels im Römerbrief steht: Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Paulus, der erklärt zum Beginn dieses Briefes, wer er eigentlich ist. Die Gemeinde in Rom kennt ihn nicht, er ist dort ein Unbekannter, er war noch nie dort. Das heißt, er muss erstmal sagen, wer bin ich eigentlich? Und Paulus macht an dieser Stelle, ganz am Anfang dieses Briefes, die zentralste Aussage über sein Leben, die er eigentlich machen kann. Nämlich, dass er ein Diener von Jesus Christus ist. Und ich dachte dann an euch Täuflinge und dachte so, cool, auch ihr könntet jetzt einen Brief schreiben und genau so anfangen. Könntet zum Beispiel anfangen und schreiben, dieser Brief stammt von Denver, einer Dienerin von Jesus Christus. Oder dieser Brief stammt von Tabea, einer Dienerin von Jesus Christus. Oder genauso, dieser Brief stammt von Antonia, einer Dienerin von Jesus Christus. Und auch dieser Brief stammt von David, ich sehe dich gerade gar nicht, einem Diener von Jesus Christus. Denn mit eurer Taufe habt ihr heute vor Gott und vor Menschen bezeugt, dass ihr es ernst meint damit, euer Leben in Gottes Hand zu legen. Dass ihr es ernst meint damit, dass Jesus der Herr in eurem Leben ist. Aber nochmal zurück zu der Aussage von Paulus. Er sagt, er ist ein Diener und ich frage, was ist eigentlich ein Diener? Ein Diener, das ist jemand, der Dinge tut, die ihm aufgetragen werden. Ein Diener, der ist abhängig von seinem Herrn. Stopp mal. Wer will denn heute eigentlich noch ein Diener sein? Dienen, das ist doch heute uncool, oder? Dienen ist out. Wenn ich mich in dieser Welt umschaue, auf die Vorbilder sehe dieser Welt, dann sind das Menschen, die maßgeblich im Mittelpunkt stehen. Das sind Menschen, die hauptsächlich bedient werden, anstatt dass sie anderen dienen. Und da frage ich euch, warum wollt ihr Diener sein? Diener von Jesus Christus. Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr habt ein bisschen erzählt, das fand ich total schön zu hören, dass in eurem Herzen was drin ist, dass Jesus euch berührt hat in eurem Leben schon und dass ihr deswegen gesagt habt, ja. Aber ich möchte heute ein bisschen mehr darauf eingehen, was da eigentlich dahinter steckt, Diener von Jesus Christus zu sein. Ich möchte über Nachfolge sprechen. Und ich habe dazu einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Jetzt bitte ich die um die Folie. Also im Kapitel 9, die Verse 23 bis 25. Dann sagte er, also Jesus, zu der Menge: Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Ein herausfordernder Text, darüber Diener von Jesus Christus zu sein. Und ich habe drei Fragen, die ich erläutern möchte. Frage Nummer 1. Was bedeutet es eigentlich, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Zweitens, was erwartet Jesus eigentlich von seinen Nachfolgern, von seinen Dienern? Und drittens, wie kann Nachfolge ganz praktisch, ganz konkret aussehen? Zuerstens, was bedeutet es also, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Die Folie bleibt jetzt einfach stehen, dass ihr die Zentralen, dass ihr dem ein bisschen folgen könnt. Genau. Woran erinnert euch das, wenn ich das Kreuz trage? Mich erinnert es an Jesus, der sein Kreuz zu seiner eigenen Beerdigung tragen musste. So nämlich wie alle Verbrecher zur damaligen Zeit, die unter der römischen Herrschaft gekreuzigt wurden. Die Kreuzigung, das war die Hinrichtungsart der Römer, die sie einsetzten, wenn sie jemanden öffentlich vorführen wollten, wenn sie jemanden richtig demütigen wollten. Sie kannten auch andere Hinrichtungsarten, Aber die Kreuzigung, das war die grausamste, demütigendste und bei den Juden am meisten verhasste und auch verachtetste Art der Hinrichtung. Wer sein Kreuz trägt, über dem würde bereits die Todesstrafe ausgesprochen und ihn erwartete ein qualvoller Tod. Jesus, der macht also etwas Ungeheuerliches, etwas Abstoßendes. Als er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach, da setzt er Jesus Nachfolge gleich mit der am meisten verhassten Todesstrafe, die von den römischen Herrschern angewandt wurde. Ziemlich unattraktiv, würde ich sagen. Ich stelle mir vor, wenn Jesus einen Marketingmanager gehabt hätte, der hätte ihm bestimmt davon abgeraten, hätte gesagt, Jesus, mach jeden Vergleich, der dir einfällt, aber lass das Kreuz aus dem Spiel. Du kannst doch nicht das Kreuz, Hinrichtung, Todesstrafe gleichsetzen mit der Nachfolge nach dir. Das geht doch nicht, das kannst du nicht machen. Aber Jesus, der hätte sich nicht davon abbringen lassen, selbst wenn er so einen Marketingmanager gehabt hätte, da bin ich sicher. Denn er wollte eine glasklare Botschaft senden. Und bestimmt war es auch so, dass einige Menschen, die ihn gehört haben, als Jesus das gesagt hat, dass die untereinander gesprochen haben und gesagt haben, der spinnt doch, dieser Jesus. Und das soll der Messias sein, unser Retter. Wenn das der versprochene Messias sein soll, dann ohne mich. Nein, danke, ich gehe. Ich bin mir sicher, dass viele so reagiert haben. Aber was meint denn Jesus eigentlich, wenn er das sagt? Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Welchen Vergleich macht er da eigentlich genau? Was verlangt Jesus von seinen Dienern? Und damit bin ich bei Frage Nummer 2 angekommen. Und um dieser Frage etwas auf die Spur zu kommen, müssen wir ein bisschen graben. Und zwar, Jesus setzt da Jesus Nachfolge gleich mit oder vergleicht es mit der Kreuzigung, mit Hinrichtung. Das heißt, ich muss die Frage stellen, welche Folgen hat denn eigentlich der Tod? Und darüber möchte ich ein paar Worte sagen. Der Tod hat zunächst eine ganz einfache Folge. Wer tot ist, der kümmert sich nicht mehr darum, wie er aussieht. Ist klar, oder? Ist ihm egal. Ihm ist auch egal, was andere von ihm denken. Ist ihm völlig Schnuppe. Die Menschen um ihn herum verlieren ihre Ansprüche an ihn. Wer tot ist, der bezahlt auch keine Schulden mehr zurück. Vielleicht gibt es ein paar, die viele Schulden haben. Freut euch, wenn ihr tot seid, seid ihr sie los. Unser Rechtssystem, das gilt für Lebende, aber es gilt nicht für Tote. Wer tot ist, der lebt bezogen auf diese irdische Welt in einem rechtsfreien Raum. Wer tot ist, der verliert sogar auch all seine Rechte. Also Menschenrechte oder sonst was, die gibt es eben nur für Lebende, aber nicht für Tote. Aber gleichzeitig verliert, wer tot ist, auch alle Fesseln dieser Welt. Wenn ich sage, dass wer tot ist, der kümmert sich nicht mehr darum, wie er aussieht, dann heißt das auch, dass wenn ich sterbe, dass ich diese Fesseln, was denken andere, wie ich aussehe, oder dieses sich selbst messen mit anderen, das fällt ab. Genauso, was andere von mir denken, das kann mir dann egal sein. Und diese Fesseln, die fallen ab, unabhängig davon, ob mir die von außen aufgelegt werden oder ob ich mir sie selbst auferlege. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir uns fesseln in unserem Leben, uns selbst fesseln mit unseren Gedanken, mit unseren Taten. Und all diese Fesseln, ob von außen oder von innen, die werden durch den Tod aufgehoben. Jesus sagt also, wer mir nachfolgen will und die Ewigkeit bei Gott verbringen möchte, der muss dieser Welt sterben. Und wer dieser Welt stirbt, der trennt sich von seinen Forderungen und von seinen Ansprüchen an sein Leben. Der trennt sich von seinem Ego. Der trennt sich von der Ich-stehe-im-Mittelpunkt-Mentalität. Der trennt sich von der in unserer Gesellschaft üblichen Denkweise, dass Spaß, eigene Bedürfnisbefriedigung und Selbstverwirklichung das Wichtigste im Leben sind. Die Geiz-ist-geil-Mentalität hat keinen Platz in einem Leben, der dieser Welt stirbt. Jesus sagt an einer anderen Stelle im Matthäusevangelium, Vers 11, im Kapitel 23, Vers 11, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Da haben wir ihn wieder, den Diener. Gottes Bodenpersonal hier auf der Erde, das hat den Auftrag, ganz anders zu leben, als wir es von der Welt vorgelebt bekommen. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen nicht gleichförmig sein mit dieser Welt, heißt es auch. Und derjenige, der sein Kreuz aufnimmt, um Jesus nachzufolgen, der stellt Gott in den Mittelpunkt seines Lebens. Gottes Wünsche, Gottes Bedürfnisse und Gottes Wege werden zum Wichtigsten des eigenen Lebens. An dieser Stelle möchte ich die Astrid Harms, vorhin wurden sie schon erwähnt, Astrid und Reinhold, die unter Roma in Sarajevo leben und arbeiten seit ca. 15 Jahren. Und ich möchte die Astrid zwei Fragen stellen, warum sie diesen Dienst eigentlich tun. Astrid, ihr arbeitet, gerade schon gesagt, seit 15 Jahren in Sarajevo unter Roma. Kannst du uns kurz und knapp von einer Situation erzählen, in der euch dieser Dienst etwas gekostet hat?
Also das Heftigste, das kennen einige von hier, das war also eine Hochzeit, wo der Schwiegervater oder der Vater des Bräutigams mit der Hochzeit nicht, mit einer christlichen Hochzeit nicht einverstanden war. Und der war dann nicht auf der Hochzeit und hat hinterher uns bedroht und auch seinen Sohn so heftig, dass er also gesagt hat, wir sollen den Sarg kaufen und er würde seinen Sohn umbringen.
Und da frage ich mich, bei dem Preis, den ihr da immer wieder zahlen müsst mit Verfolgung, oder du hast mir auch im Vorhinein mal gesagt, dass Leute euch für viele Dinge einfach verurteilen, für die ihr nichts könnt. Bei diesem Preis, den ihr immer wieder zahlen müsst, ihr und eure Kinder, warum macht ihr das schon so lange bis heute? Warum gebt ihr nicht auf?
Weil wir immer noch glauben, dass Gott uns da haben möchte. Das ist eigentlich die Antwort.
Hast du eine ganz konkrete, ganz kurze Geschichte dazu, warum ihr immer noch glaubt, dass Gott euch da noch haben will?
Also eins ist, dass es noch nie so war, dass Reinhold und ich gehen wollten. Und eine kleine Geschichte ist, also wir merken schon, wir machen ein bisschen einen Unterschied da. Also es gibt Leute, die einfach merken, dass sie uns vertrauen können über die Jahre. Und da gab es also zum Beispiel letztes Jahr eine junge Frau, die hatte eine tiefe Beinvenenthrombose. Ich bin Krankenschwester. Und die kam dann zu mir und sagte, ich muss irgendwie zum Arzt. Sie war außerdem auch noch schwanger. Und ich bin dann mit ihr gefahren, war dann einen halben Tag unterwegs und letztendlich durfte sie ohne Versicherung im Krankenhaus bleiben. Und es ist alles gut gegangen. Sie hat ein gesundes Mädchen geboren letztendlich und ist immer wieder zwischendurch gekommen, wenn sie kein Geld hatte auch, dass ich ihr die Spritzen kaufe. Ja, es war einfach ein Vertrauen. Das war sehr schön.
Okay, vielen Dank, Astrid. Vielleicht denkst du oder vielleicht denken Sie jetzt, die Harms, das sind halt Missionare. Die nehmen sowas auf sich, die machen sowas. Aber für mich als normalen Christen, nee, da gilt sowas nicht. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle Missionare in unserem Umfeld, in dem wir leben, ob wir jetzt hier in Deutschland sind oder ob wir irgendwo im Ausland unterwegs sind, ob wir einen ganz normalen Job haben oder ob wir in die Schule gehen und dort einen Unterschied machen können und sollen in unserem Umfeld. Und ich glaube, wir können alle einen Unterschied machen. Und wer sich auf diesen Weg begibt, auf diesen Weg in Jesus Nachfolge, in diesen Weg dieser Welt zu sterben, der merkt bald, dass diese irdische Welt und Gottes himmlische Realität wie Feuer auf der einen Seite und Wasser auf der anderen Seite sind. Es kommt immer wieder zu Kämpfen und zu Übergriffen. Es kommt immer mal wieder dazu, dass man, wenn man als Botschafter Gottes unterwegs ist, dass man auch mal ins Kreuzfeuer kommt. So wie die Astrid das gerade so eindrücklich gesagt hat, wohin das passiert ist. Und das gehört auch dazu. Und das ist auch ganz normal. Da, wo zwei sagen wir, Reiche sich begegnen, die gegeneinander kämpfen, da kommt es auch zu Verwundeten und da kommt es zu Verletzten. Wer aber diesen Weg auch geht, wer diesen Weg geht, der erlebt auch, dass Gottes Königreich letztlich größer ist. Der erlebt, dass Nachfolge in die Freiheit führt, so wie ich es eben gesagt hatte, wo die Fesseln abfallen, wo man plötzlich frei ist. Sage ich gleich auch noch ein paar Worte dazu. Denn wer dieser Welt gestorben ist, der ist frei von all ihren Zwängen. Der ist frei vom Leistungsdruck und vom ständigen Vergleichen mit anderen Menschen. Ich denke da an, ich weiß nicht, ob sich einige von euch erinnern sich bestimmt an den Werbespot, der vor vielen, vielen Jahren mal lief. Und da hat so ein Mann im Prinzip schön plastisch dargestellt, was das Wichtigste in seinem Leben ist. Er sagt, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Oder es gab auch andere Versionen, wo hinten noch meine Frau oder sowas kam. Und diese Mentalität, die dahinter steckt, diese Statussymbole, die das Wichtigste im Leben sind, dem man hinterher rennt, die passen nicht für einen Nachfolger von Jesus. Und wenn ich mal versuchen soll, das zu übersetzen in Jugendsprache, in aktuelle Jugendsprache, diesen Spot, vielleicht habt ihr noch bessere Ideen. Mein Vorschlag wäre jetzt mal, mein Handy, mein Aussehen, meine Anerkennung. Zum Beispiel. Vielleicht sind es bei manchen auch andere Dinge. Aber irgendwelche Dinge sind es meistens, über die wir uns definieren. Und von diesen Fesseln, worüber wir uns definieren in dieser Welt, befreit Jesus Nachfolge. Und ich vergleiche das gern auch mit einem Gefängnis. Wenn wir davon befreit werden, dann ist die Tür von dem Gefängnis, in dem wir vorher waren, ist geöffnet. Die Tür ist offen, man kann rausgehen. Aber ich bin dann auch gefragt, tatsächlich das Gefängnis zu verlassen. Ich muss dann auch aus der Tür rausgehen. Und ich glaube, das ist so dieses, wenn es könnte sein, dass jetzt jemand sagt, naja, ich kenne hier ein paar Christen, wie auch immer, aber die verhalten sich nicht so frei, wie jetzt der vorne, das erzählt. Die leben doch immer noch mit ihren Fesseln. Und dann sage ich, ja, es ist oft so, dass wir in unserem Gefängnis drin sitzen und gucken auf die Tür und sagen uns, ach, wäre so schön, wenn ich rausgehen könnte. Aber die Tür ist längst offen, aber wir bleiben immer noch drin sitzen. Das heißt, wir sind herausgefordert, auch das Gefängnis zu verlassen. Aber grundsätzlich, die Freiheit, die ist erkauft. Zurück zu eurer Taufe. Gilt mit eurer Taufe und eurer Entscheidung für Jesus jetzt automatisch einmal Gottesdiener, immer Gottesdiener? Ich nehme mal die Antwort vorweg. Nein. Ich möchte mal ganz genau hinsehen, was Jesus hier sagt. Er spricht nämlich von einer aktiven Handlung. Denn wer täglich sein Kreuz auf sich nimmt, der entscheidet sich jeden einzelnen Tag für diesen Lebensweg. Der entscheidet sich nicht nur ein einziges Mal bei seiner Taufe, sondern er richtet sein Leben Tag für Tag daran aus, wer sein Herr ist. Und er macht dies nicht aus Pflicht, weil andere von ihm erwarten, dass er das tun sollte. Nein, er tut es aus Hingabe. Er tut es nicht als Sklave, sondern als freier Mensch mit freiem Willen, der sich bewusst zu einem Lebensweg der Jesus-Nachfolge entscheidet. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, der will jeden Tag genau das tun, was Jesus ihm für den Tag zeigt. Der will seine Zeit für Jesus einsetzen. Und Zeit ist was sehr Kostbares heutzutage, das wisst ihr alle. Der will seine Finanzen in Gottes Reich investieren, weil er weiß, da sind sie viel besser investiert als in menschlichen, irdischen Dingen. Der ist bereit zu vergeben, wenn andere ihm was antun. Der will Menschen eine Freude machen. Der will kein Griesgram sein, sondern der will ein Freudenstifter sein. Der will anderen ein gutes Vorbild sein. Der will als Friedensstifter unterwegs sein. Der ist aber auch bereit zu ermahnen, wenn nötig, wenn jemand irgendwo auf einem schlechten Weg geht, auf liebevolle Art und Weise. Und er ist bereit, Menschen anzuleiten und vorauszugehen, so wie Jesus es zeigt und so wie Jesus jedem Einzelnen von euch, von ihnen Gaben geschenkt hat. Ein Nachfolger, der ist bereit zu all diesen Dingen und er tut sie gerne, nicht aus Pflicht. Er will sie tun. Er macht all dies freiwillig. Ein guter und treuer Diener, der will seine Aufgaben exzellent erledigen. Als ein solcher Diener kann ich nicht sagen, heute habe ich aber keine Lust. Heute bleibe ich im Bett liegen. Heute höre ich nicht zu, was mein Meister mir zu sagen hat. Denn Gott, der sucht hingegebene Diener, die ihren Job gerne tun. Was mache ich jetzt aber, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte? Wenn ich mal kein guter Diener war? Wenn ich versagt habe? Wenn ich keine Lust hatte, Gottes Wege zu gehen, die er mir gezeigt hat für den Tag? Dann darf ich wissen, dass Gott uns nicht dazu berufen hat, fehlerlose Menschen zu sein. Wer das glaubt, ist auf dem Irrweg. Sondern Gott hat uns dazu berufen, Menschen zu sein, die ihre Fehler immer wieder eingestehen und wieder aufstehen, nachdem sie gefallen sind. Als Christ muss ich wissen, dass ich oft falle. Aber ich muss auch wissen, dass ich danach wieder aufzustehen habe. Unser Gott ist ein Gott der nächsten Chance. Ich sage nächsten, nicht nur zweiten, nicht nur dritten, der nächsten Chance. Meist sind wir diejenigen, die uns oder manchmal auch anderen keine weitere Chance eingestehen. Aber Gott hat ein viel größeres Herz und gibt gerne eine nächste Chance. Schließlich komme ich zur dritten Frage, die ich eingangs formuliert hatte. Wie funktioniert Nachfolge praktisch? Wie fragt man täglich Gott, was denn heute sein Auftrag für mich ist? Und hier gebe ich eine ganz einfache, profane Antwort. Es gilt nämlich das, was für alle Freundschaften, Beziehungen und Ehen gilt. Ich muss mir Zeit nehmen für meinen Freund, für meinen Ehepartner, für die Beziehung, in der ich lebe. Wenn ich eine hohe Qualität an Beziehung haben will, muss ich Zeit investieren, muss ich zuhören, muss ich ins Gespräch, in Dialog treten. Und genau so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Auch für die Beziehung mit Gott muss ich mir Zeit nehmen, muss ich in Dialog treten, muss ich zuhören und mein Herz ausschütten. Ohne das geht es nicht. Wir Christen nennen das stille Zeit. Das ist so ein Ausdruck, der, oder damit drückt man aus, dass man in die Stille geht vor Gott. Dass man den ganzen anderen Lärm, dass man mal den MP3-Player abschaltet, dass man mal den Fernseher ausschaltet, dass man sich mal in eine ruhige Ecke begibt, vielleicht einen Spaziergang durch den Wald macht, wo es schön ruhig ist, wo man sich konzentrieren kann und wo man in dieser Stille Gott begegnet, mit ihm spricht. In dieser wunderstillen Zeit machen Christen häufig, dass sie entweder in der Bibel lesen, dass sie beten, dass sie Lobpreis machen, dass sie, so wie vorne die Band gespielt hat. Oder auch, dass man einfach den Tag durchgeht mit Gott und mal den Tag plant. Was mache ich heute eigentlich? Was steht auf meiner To-Do-Liste? Und vielleicht packt Jesus irgendwie ein Telefonat mit drauf. Ruf doch mal den XY an, dem geht's nicht so gut. Und dann kann man einen Unterschied machen für denjenigen. Wenn man den Tag mit Jesus nicht plant, würde einem der Gedanke vielleicht nicht kommen. Und dann könnte man diesen Unterschied nicht machen für denjenigen. Das heißt, man muss sich Zeit nehmen und das passiert alles nicht von alleine. Man braucht ein bisschen Disziplin. Das ist auch kein schönes Wort, aber es ist wichtig. Jesus, der fordert uns heraus, ihn zu suchen, durch all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe. Aber er verspricht auch, dass er sich finden lässt. Wer ihn ernsthaft sucht, von dem lässt Jesus sich finden. Das dürfen wir wissen und das darf uns trösten. Wer ernsthaft Gott fragt und bereit ist, seine Bequemlichkeit aufzugeben, der bekommt auch Antworten und erkennt Aufträge, die Gott ihm gibt. Und diese Aufträge bringen Sinn im Leben und Erfüllung. Und ich glaube, so Menschen wie Astrid und Reinhold, die können davon ein Lied singen, dass das Sinn und Erfüllung bringt im Leben. Ihr Täuflinge, ich will euch ermutigen, eure Suche nach Jesus in eurem Leben nie aufzugeben. Es geht immer noch mehr. Die Beziehung zu Jesus kann immer intensiver, schöner, lebendiger, erfüllender werden. So wie das auch, glaube ich, in der Ehe sein kann. Man kann sich voneinander wegleben, man kann aber auch zueinander hinleben. Und es gibt einige Ehepaare, die sehr lang verheiratet sind untereinander und die sagen, ja, unsere Liebe ist immer tiefer und intensiver geworden. Und auch so kann es mit der Beziehung zu Jesus sein. Und so soll es auch sein. So ist es gut. Gebt euch nicht mit wenig zufrieden, sondern sucht die Fülle. Aber ihr müsst auch wissen, ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt auch Dürrezeiten im Leben mit Gott. Zeiten, in denen man das Gefühl hat, dass Gott weit weg ist. Und es ist wichtig, in diesen Zeiten zu lernen, dass Gott zwar weg, weit zu sein scheint, es aber nicht ist, dass er durchträgt. Es ist wichtig zu lernen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und dann irgendwann wieder zu merken, dass man doch die ganze Zeit Gott bei einem war und einen getragen hat und diese Liebe gespürt hat. Und das hilft dann auch in dem nächsten Lebenssturm, der kommt. Und noch eines, liebe Täuflinge. Ihr habt eine gute Wahl getroffen in der Wahl eures Herrn. Ihr habt einen Herrn, der euch unendlich liebt, der alles für euch gegeben hat, der euch immer auf einen guten Weg führen wird und der es wert ist, dass auch ihr alles für ihn gebt. Auf Jesus, auf den ist absolut Verlass. Er lässt euch nicht im Stich. Manche Menschen, die haben einen anderen Herrn in ihrem Leben. So wie ich es vorhin erwähnt habe, von dem Mann, der Statussymbole oder wie auch immer in seinem Leben, dass die Dinge sind, die er verfolgt. Und wenn er diese Dinge verfolgt, dann sind das letztlich seine Herren in seinem Leben. Wenn er einen 12-Stunden-Tag hat und jeden Tag dafür schuftet, dass er diese Statussymbole haben kann, dann dient er letztlich diesen Dingen. Und ich sage euch, der Mensch, der das tut, der diesen Dingen dient, der hat keinen guten Herrn, denn die Dinge knechten ihn. Es bringt derjenige, das ein Auto, das kümmert sich nicht um mich. Das hat mich auch nicht lieb. Aber ihr habt einen Herrn, der euch lieb hat. Ich habe versucht, heute klare Worte zu sprechen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, weil ich möchte, dass ihr ein festes Fundament baut für euren Glauben. Die Taufe, das ist nicht das gesamte Glaubenshaus. Ich habe vorhin gesagt, einmal Diener ist nicht immer Diener, sondern Taufe ist ein Beginn, es ist ein Eckstein von einem Gebäude. Und jetzt hängt es von euch ab, dass ihr tief grabt, ein tiefes Fundament baut und dann mit Stein weiterbaut und am Schluss nicht vergesst, das Dach oben drauf zu setzen. Da seid ihr gefragt und Jesus wird euch dabei beistehen und euch dabei helfen. Aber ich hoffe, ich habe heute nicht nur zu euch geredet, sondern auch zu einigen anderen hier, die vielleicht an einem Punkt sind, wo sie ihr eigenes Glaubenshaus schon längst am Ziel sehen. Doch vielleicht fehlt dem Haus doch das Fundament. Und es ist so, wie womöglich diese Häuser in Oklahoma, ich denke, ihr habt alle die Bilder gesehen vor 2-3 Monaten, die keinen Schutz vor den Tornados bieten konnten, weil sie weder ein gutes Fundament hatten, noch aus Stein gebaut waren, sondern aus Holz. Und dann gab es eine Schneise der Verwüstung mitten durch die Stadt. Ein Steinhaus wäre wahrscheinlich auch beschädigt worden, aber es wäre nicht völlig zerstört worden. Und deswegen versuche ich heute, diese klaren Worte zu wählen, um euch zu ermutigen, dran zu bleiben und wirklich ein Steinhaus zu bauen, das am Schluss den Stürmen des Lebens, den Dürrezeiten, die kommen werden, standhält. Und wo oben drüber diese Freude steht, diese Freude mit Jesus an diesem Haus zu bauen und dass Menschen merken, dass ihr einen Unterschied macht im Leben. Ich möchte jetzt gleich eine Einladung sprechen an Menschen, die hier sind, die das eine oder andere angesprochen hat aus dieser Predigt. Denn es ist nie zu spät, an diesem Glaubenshaus doch nochmal neu anzufangen zu bauen oder das Fundament nachzusetzen. In einem irdischen Bau wäre das ein bisschen schwierig, dann Schluss beim Haus steht, noch ein Fundament runterzusetzen, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Deswegen mache ich gleich ein paar Einladungen. Und zwar, es wird gleich, wenn ich das hier durch bin, wird Instrumentalmusik geben und dann besteht die Möglichkeit, nochmal hier nach vorne zu kommen, zum Kreuz. Wir haben hier immer dieses Kreuz aufgebaut, das steht meistens ein bisschen weiter vorne. Lasst euch nicht irritieren, das steht weiter hinten. Aber ihr könnt davor kommen oder auch vor dieses Kreuz und einfach mit Jesus über den Zustand eures Glaubenshauses sprechen. Und wer Jesus praktisch antworten möchte, wer so ein ganz praktischer Typ ist, der kann sich auch dieses Kreuz schnappen, dann haben die anderen Pech gehabt, die davor stehen, uns einfach mal schultern, wie ich es vorhin geschultert habe, weil das vielleicht eine ganz praktische Antwort ist, mal mit Jesus darüber ins Gespräch zu kommen, was es eigentlich bedeutet, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. In dieser Ecke, da haben wir immer so ein Ministry-Team, das sind 2-3 Leute, die für Menschen gerne beten, die konkrete Anliegen haben. also eine Art Gebetsteam. Wer ein konkretes Anliegen hat, herzliche Einladung, dort in die Ecke zu kommen. Und falls jemand hier ist, der Jesus noch nie in sein Leben eingeladen hat, aber spürt, dass sein Herz klopft und dass er merkt, da möchte ich vielleicht mit jemandem mal drüber reden oder ich möchte tatsächlich diesen Schritt tun, lade ich auch ganz herzlich ein, hier in die Ecke zu kommen. Ich werde auch da sein und wir sind gern bereit, mit euch zu reden, euch zu segnen, mit euch zu beten.